am Konferenztisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Konferenztisch, dem Podcast von Südwestpresse und Märkische Oder-Zeitung. Heute im Programm. Vor 3 Wochen haben wir gewählt und die Republik ist nicht mehr dieselbe. Doch was hat sich in diesen Tagen wirklich getan? Nicht viel, meinen wir. Zwar hat so ziemlich jede Partei einen großen Befreiungsschlag angekündigt, doch das war es aber auch. Wir sagen ihnen, was nun wirklich zu tun ist. Und dann. Wir reden zu wenig über Europa, das meint zumindest Martin Schulz. Wir drei am Konferenztisch tun ihnen den Gefallen und sprechen darüber. An Macron und an Merkel wird die Zukunft des Kontinents hängen, heißt es allenthalben. Doch kann das wirklich klappen bei insgesamt 28 Mitgliedstaaten, die so unterschiedlich sind wie das reiche Luxemburg und das arme Bulgarien? Reichen die schönen Worte Junckers und Macrons aus oder wird die ganze Sache und die hochfliegenden Pläne an Merkels kühler Sachlichkeit zerrieben? Und zum Schluss, unser Thekenthema. Wir erzählen Ihnen 3 erstaunliche Dinge, die Sie bei Ihrem nächsten Kneipenbesuch an den Mann oder an die Frau bringen können. In unserer Runde begrüße ich wieder Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der Südwestpresse in Ulm. Herzlich willkommen, Frau Sosalla.
Einen schönen guten Tag.
Und aus Frankfurt an der Oder ist uns Dietrich Schröder zugeschaltet, Reporter und Polen-Korrespondent der Märkischen Oder-Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Schröder.
Hallo und schöne Grüße nach Berlin.
Ich bin Guido Bosem von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und für den Politikteil der Märkischen Oder-Zeitung und der Südwestpresse zuständig. Die erste Frage geht ans schöne Frankfurt. Herr Schröder, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Für Jamaika braucht es offenbar deutlich länger. Geht Ihnen das schnell genug?
Naja, wir haben ja zum einen am Wochenende nochmal eine zweite, kleinere Wahl. Und da war ja auch erstmal relativ klar, dass da ja jetzt vor der Niedersachsen-Entscheidung nicht allzu viel passieren wird. Und außerdem hat mich dann dieser Unionsgipfel am vergangenen Wochenende eigentlich doch überrascht. Der war ja dann am Ende doch ziemlich sachlich und da ist ja auch tatsächlich was rausgekommen. Und was Drittes, die Wahl hat eigentlich auch in Brandenburg irgendwie eine Folge gehabt, denn die rot-rote Landesregierung hat gerade überlegt gerade, ob sie die Kreisreform hier durchsetzt, ob das überhaupt bürgernah genug ist. Und beide Regierungsparteien wollen mehr Geld für die Infrastruktur in ländlichen Regionen zur Verfügung stellen und auch den Bahnverkehr besser unterstützen. Und irgendwie hat das alles für mich auch was mit den Ergebnissen der Bundestagswahl und der Kritik zu tun, dass die Politik nicht nah genug an den Bürgern dran ist.
Also ich teile diesen positiven Ausblick teile ich eigentlich nicht so sehr. Also die haben doch alle gesagt, weiter so geht nicht. Und sie haben genau das gemacht, was sie vor der Bundestagswahl auch gesagt haben. Wir warten jetzt erstmal Niedersachsen ab. Dann haben sich Herr Seehofer und Frau Merkel auf irgendwas verständigt, was sie im Prinzip schon vor 2,5 Jahren hätten vereinbaren können. Nämlich wir machen eine Obergrenze, sagen aber nicht Obergrenze dazu und schreiben eine Zahl rein, die aber auch überschritten oder unterschritten werden kann, ist egal was. Hauptsache der Bundestag entscheidet, fand ich jetzt nicht so beeindruckend. In der SPD ist es so, die haben ja auch gesagt, wir gehen in die Opposition, hurra, und haben sich ein Loch im Bauch gefreut. Und wer ist da weiter? Martin Schulz. Und es hat sich eigentlich nichts getan, außer ein paar schöne Worte und so ein Trostapplaus. Frau Sosalla, bei mir oder bei Schröder?
Ich wäre in dem Fall eher bei Ihnen, weil ich auch das Gefühl habe, dass uns seit 3 Wochen eine hochprofessionelle Politikshow geboten wird, die weit von dem entfernt ist, was man sich eigentlich unter Problemlösungen vorstellt. Also wenn ich das jetzt aus Brandenburg höre, dass tatsächlich da die beiden Regierungsparteien versuchen, auf wirklich berechtigte Bürgerwünsche jetzt besser einzugehen als früher, dann finde ich das auch hocherfreulich. Aber was sich in Berlin abspielt, erfreut mich ganz und gar nicht. Also bei CDU und CSU, diese Einigung, die ja ganz offensichtlich ein reines Scheinmanöver ist, um irgendwie einen Burgfrieden zu bewahren, die hat mich wirklich sehr ratlos zurückgelassen. Und was mich am meisten stört eigentlich an der Veranstaltung ist, dass beide sich geben, vor allem die CSU, aber Merkel ja auch in ihrer eher stillen Art, beide geben sich wie Dauerregenten. Also wir sind die Parteien, die Deutschland regieren und wer auch immer mit uns in eine Koalition will, muss sich nach uns richten. Und ich finde, also das Verhalten finde ich nicht nur Wählerveralberung, denn beide haben ja sehr, sehr stark verloren, sondern ich finde das auch gefährlich, weil häufig ist sowas der Anfang vom Ende, wenn man sich seiner Sache nämlich zu sicher ist.
Aber Herr Schröder, Sie haben ja gesagt, Sie fanden jetzt, lassen uns einfach mal bei diesem Kompromiss der Union bleiben, Sie fanden das doch einigermaßen konkret und hinreichend. Was hat Ihnen gefallen daran? Also was ist der Punkt, wo Sie denken, da kommen wir jetzt weiter?
Naja, ich fand, also diese haben jetzt eine Obergrenze vereinbart, ohne die so zu nennen. Sie sind eindeutig weiter nach rechts gerückt damit. Wir haben ja, oder ins Konservative, wir haben ja auch gefordert, die Parteien müssten klarere Konturen beweisen. Und wenn man überlegt, wie lange sich Merkel und Seehofer behakt haben vorher, dann ist das schon eine Fortentwicklung aus meiner Sicht. Außerdem muss man ja bedenken, beide stehen wirklich extrem unter Druck. Also bei Seehofer ist nicht klar, ob er den nächsten CSU-Parteitag überhaupt übersteht. Und bei Angela Merkel macht sich jetzt auch so ein gewisser Überdruss schon fast bemerkbar. So nach dem Motto, naja, sie wird halt auch wieder unsere Kanzlerin werden. Ja? Also unter diesen Umständen, finde ich, haben sie was vereinbart. Sie müssen natürlich auch den anderen Parteien die Möglichkeit geben, mit denen sie Koalition schließen wollen, auch ihre Sachen da einzubringen. Also ich fand da, ich hätte befürchtet, dass da noch weniger rauskommt. Ja?
Okay, also ich fand tatsächlich, dass es also wirklich viel Show um gar nichts war. Also wenn man bedenkt, da sind dann, also der CSU-Generalsekretär Andi Scheuer ist dann da rausgekommen und hat sich mit Alexander Dobrindt, dem neuen Landesgruppenchef, High-Five-mäßig wie so ein Basketballspieler abgeklatscht, nachdem sie nicht geschafft haben, ihre Obergrenze durchzusetzen. Also jedenfalls nicht unter dem Label, das man normalerweise die ganze Zeit darunter vermuten würde. Und Seehofer sagt am nächsten Tag, also manchmal braucht es ganz lange, damit man auf so eine Idee kommt, von der man sagt hätte, man hätte es besser schon letzte Woche gehabt oder vor einem Jahr. Und Frau Merkel sagt, alles braucht seine Zeit und jetzt war die Zeit. Also ich meine, das ist all diese Monate, all dieser Streit, Seehofer demütigt Merkel auf dem CSU-Parteitag und sie hätten sich mal einen Sonntag zusammensetzen müssen, um auf so eine Idee zu kommen, das ist doch absurd. Also absurdes Dadaismus. Ich kann da überhaupt nicht, also ich diese Konferenz gesehen und habe gedacht, das meint doch keiner ernst von denen.
Nee, vermutlich meint es auch keiner ernst. Also das ist ja, wir sind uns ja einig, dass es in zum weiten Teil eine Politikshow ist tatsächlich. Und wie ernst es gemeint ist, das wird sich dann zeigen, wenn tatsächlich die Koalitionsverhandlungen anfangen. Und dann wird das auch, also selbst mit diesem butterweichen Kompromiss wird das ja nicht ganz einfach werden, da mit den Grünen irgendwie eine Verständigung herbeizuführen.
Na gut, gucken wir mal auf die anderen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat dieses wunderbare Stück im Spiegel über die 150 Tage der Kanzlerkandidatur von Herrn Schulz gelesen?
Ja, natürlich.
War Pflichtlektüre, ne?
Absolut. Gratulation an den Kollegen Feldenkirchen, ein bemerkenswerter Scoop. Ich glaube, es ist selten auf so einer öffentlichen Bühne so weit der Vorhang auf die eigentliche Politik rausgerissen worden, ist ja gar nicht mehr zur Seite geschoben, wie in diesem Stück. Und also Schulz hat sich ja entblößt. Und ehrlich gesagt, wenn ich in dieser Partei wäre, ich wüsste nicht, ob ich diesem wirklich gescheiterten Kanzlerkandidaten zutrauen könnte, in den nächsten 4 Jahren dafür zu sorgen, dass wir wieder über diese 20% kommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Na, momentan sieht es ja in Niedersachsen schon wieder gar nicht so schlecht für die SPD aus. Es könnte ja sein.
Das liegt am Weil, oder?
Ja. Ich sag mal, das Problem ist halt, die wursteln sich immer von einer Sache zur anderen. Und bei der SPD stünde nun halt irgendwie mal diese Generalinventur an. Und da ist tatsächlich die Frage, ob Schulz dazu überhaupt in der Lage ist, aus diesem ganzen Politbetrieb mal irgendwie auch ein bisschen rauszutreten und sich wirklich mal grundsätzlich zu überlegen, was für eine SPD der Zukunft soll es eigentlich geben, ja?
Ich glaube, der Schulz wäre schon dazu in der Lage. Er hat nur nicht die Führungskraft, die man bräuchte, um die SPD auf irgendeinen Kurs zu drängen. Also falls Schulz nach der Niedersachsenwahl SPD-Chef bleibt, dann ja nur deswegen, weil es genug Leute gibt, die am glücklichsten sind, wenn die SPD einen schwachen Vorsitzenden hat.
Also
nämlich andere
SPD
Menschen
auch, genau.
In der SPD selbst, ja. die hinter ihm in der zweiten Reihe stehen, auf ihre Chance warten oder die in der dritten Reihe stehen und darauf warten, irgendwann in 2 Jahren dann von einem anderen Vorsitzenden irgendwohin befördert zu werden. Und das alles muss ich jetzt halt erst sortieren. Und ich glaube, dass da einfach zu viele Menschen im Hintergrund wirken, denen es eben nicht um die Generalinventur geht und nicht um die großen Ideen, sondern um ihre eigene Karriere.
Ja, also wir können es immer beim Namen nennen. Andrea Nahles hat ein Abkommen mit Schulz getroffen. Sie ist Fraktionsvorsitzende, das reicht ihr jetzt. Sie hat die eigentliche Machtposition in dieser Oppositionspartei eingenommen. Olaf Scholz traut sich nicht. Mehr ist dazu zu nicht sagen. Also das sind die beiden Leute, die es hätten machen können. Und Nahles ist zufrieden mit dem, was sie hat. Und sagt sich, 2021 ist fern, ich habe noch Zeit. Und Olaf Scholz traut sich nicht.
Zumal ich fand es auch unmöglich, dass so jemand wie Oppermann dann auch mal noch bei Markus Lanz noch mal ins Gespräch bringt. Vielleicht machen wir ja doch noch mal eine Koalition. Also da hätte man einfach auch gesagt, wäre es doch einfach mal stille geblieben. Ja? Also vor Jahren hat mir mal die Gesine Schwan, als ich auch noch an der Viadrina war und auch gleichzeitig Präsidentschaftskandidatin, irgendwann erzählt, am schwierigsten hat es ihr wirklich die Parteizentrale der SPD gemacht. Die hat wirklich wenig Rückenwind für ihre Kampagne damals gebracht. Meinte, da gibt es eben wirklich auch so viele Intrigen in diesem Haus und das hat sich offensichtlich bis heute nicht geändert. Ja?
Das ist so, absolut. Ich weiß noch nicht, also in dem, wenn wir unseren übergeordneten Punkt sehen, was hat sich jetzt geändert? Also bei der SPD eigentlich nichts, oder?
Ich glaube, die SPD guckt noch mehr als die Union wie das Kaninchen auf die Schlange Niedersachsenwahl. Denn wenn derweil das da noch schaffen würde, dann wäre das natürlich für die Partei erstmal wieder so ein kleiner Motivationsschub, um aus diesem Loch rauszukommen. Und dann könnten sie ihre Neuaufstellung, die ja in mehr oder weniger radikal auf jeden Fall fällig ist, könnten sie dann ganz anders angehen, als wenn es jetzt einen weiteren Tiefschlag gibt und sie noch einen Ministerpräsidenten verlieren. Also für die SPD hängt einfach wahnsinnig viel davon ab. Und da wird sich, also erst danach wird sich auch einiges sortieren, denke ich.
Es gibt doch eine Veränderung, die wir noch nicht erwähnt haben.
Her damit.
In eigener Sache. Die Märkische Oder-Zeitung hat seit dem vergangenen Wochenende 4 Seiten mehr pro Tag. Und eine regionale Wirtschaftsseite und eine regionale Kulturseite mehr. Also wir sind auch näher an den Leser noch rangerückt. Hat aber nicht unbedingt was mit der Bundestagswahl zu tun.
Ich wollte gerade sagen, das hatten wir schon vorher geplant, Herr Schröder. Das war jetzt nicht nach dem katastrophalen Wahlergebnis der SPD vorgesehen. Wo wir vielleicht irgendwie auch eine FDP-Kolumne, eine SPD-Kolumne einrichten könnten, um den Genossen vielleicht ein bisschen wieder auf den Beinen zu helfen. Sie haben es ja eben schon erwähnt, die haben im Land ja auch ordentlich Federn gelassen und kommen jetzt mal zur Einsicht, ob ihre Pläne vielleicht so bürgernah sind oder doch eher Kopfgeburten. Können die sich eigentlich halten, jetzt in Brandenburg, wenn wir schon über Niedersachsen sprechen? Ich meine, das ist ja von Koalitionskrise eigentlich nicht weit entfernt.
Ja, also dass die Regierung jetzt auseinanderfällt, das glaube ich nicht. Dazu ist einfach auch die CDU in Brandenburg viel zu schwach. Also die könnten nicht von heute auf morgen hier übernehmen. Aber wenn diese Kreisgebietsreform platzt, dann werden die sich natürlich gegenseitig den schwarzen Peter in die Schuhe schieben wollen und da könnte es ganz schön knistern. Aber dass die Regierung deswegen vorher platzt, das glaube ich nicht. Ich glaube, da hätte man auch einfach viel zu sehr Angst, dass bei der vorgezogenen Wahl die AfD noch mehr Prozente bekäme, als in Brandenburg hat. Ja.
Möglich ist das. Möglich ist das. So, ich glaube, die anderen Parteien, die brauchen wir nicht. Die Grünen.
Bei denen hat sich noch viel weniger geändert.
So ist es. Die FDP freut sich immer noch. Die sind so froh, dass sie kaum laufen können. Die AfD ist die AfD, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Sollen wir zu Europa kommen?
Auf jeden Fall.
Okay. Welche Vision hat uns denn am besten gefallen? Vision Juncker, wir machen Europa, 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 super, super, super. Vision Macron, wir machen Europa, 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 super, 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 aber mit ein bisschen mehr Realismus. Oder Vision Schäuble, wir machen nichts von dem, was die beiden vorgenannten Herren gesagt haben, sondern wir machen es im Prinzip so weiter, wie ich es schon immer gesagt habe. Frau Sosala.
Also ich bin ja da ganz bei Macron, muss ich sagen. Ich fand, man kann über einzelne Punkte seines Plans durchaus reden, aber dass er mal überhaupt so ein Gesamtpaket vorgelegt hat, dass er überhaupt mal versucht hat, irgendwie eine Richtung vorzugeben, in die es gehen könnte, die nicht so unrealistisch ist wie die von Juncker, finde ich auf jeden Fall sehr ehrenwert. Und man hat ja gesehen, dass er auch was ausgelöst hat. Also selbst Merkel musste ja widerwillig ihm in einigen Punkten zustimmen, obwohl sie ja normalerweise gerne selber den Schrittmacher gibt. Und ich glaube, dass er an mehreren Punkten durchaus einen Nerv auch bei vielen anderen EU-Staaten getroffen hat.
Möglich ist das. Es gab dieses ganz vielsagende Cover vom Economist, wo der Scheinwerfer in einem dunklen Europa alleine auf Macron gerichtet ist und Merkel Raute zeigend hinten im Schatten steht. Ist das jetzt so, Herr Schröder? Ist die Bundeskanzlerin jetzt nur noch zweite Wahl hinter dem großen Visionär und Europäer Macron?
Ja, momentan ist ja nur eine amtierende Bundeskanzlerin und allein dadurch schon geschwächt. Es war halt der erste große Auftritt von Macron auf dem EU-Gipfeltreffen vor kurzem. Und ich glaube, wenn dann Merkel erstmal wieder gewählte Kanzlerin ist, dann kann es auch wieder anders gehen. Aber was eben bei Macron bezeichnend ist, ich glaube, noch nie hat so ein französischer Präsident so viel Wert auf ein deutsch-französisches Tandem gelegt. Er braucht das ja auch. Er mutet ja innenpolitisch seinen Landsleuten eine ganze Menge zu, gerade auch Arbeitsmarktreformen und so. Und da braucht er natürlich irgendwie eine außenpolitische Unterstützung, so nach dem Motto, die Deutschen sind an unserer Seite und wir sind da auf dem richtigen Weg. Ja? Also die brauchen sich auch gegenseitig, glaube ich. Und wenn wir dann wieder eine gewählte Kanzlerin haben, dann sind, glaube ich, auch andere Dinge möglich. Ja?
Also ich denke, dass für die künftige Stellung von Merkel in der EU ganz entscheidend sein wird, wie gut sie an möglichen Koalitionsverhandlungen, wie gut sie da das Europathema abdichtet, in dem Sinn, dass ihr die anderen Koalitionspartner nicht dazwischen funken können. Dass sie also möglichst konkret und möglichst in ihrem Sinne, in dem Sinne, in dem sie weiterverhandeln will, das auch in den Koalitionsverhandlungen festlegt, weil nur dann hat sie die nötige Rückendeckung aus Berlin. Das war mit der SPD einfacher und das wird aber mit zwei so unterschiedlichen Partnern wie FDP und Grünen, falls es jemals so weit kommt, und dann noch der CSU, die ja europapolitisch auch immer ganz eigene Vorstellungen hat, wird das relativ schwierig. Und wenn sie irgendwas in Brüssel macht, eine zerstrittene Koalition in Berlin daheim fürchten muss, ist das für ihre Autorität sicherlich sehr schädlich.
Also ich glaube, man muss sich vor allen Dingen endlich über diese Begrifflichkeiten einig werden oder sich ehrlich machen, wenn man so will. Also wenn einer vom europäischen Finanzminister spricht, wie der Macron, dann ist es klar, dass der meint, wir haben einen Finanzminister, der selber Steuern erheben kann. Die Steuern werden aus Transfermitteln finanziert, möglicherweise also das Budget vom Finanzminister nicht nur über Steuern. Und der verteilt die halt in Fällen, wo Not angesagt ist oder wo Förderprogramme notwendig sind. Wenn Sie jetzt hier fragen in Berlin, wenn wir einen europäischen Finanzminister haben, dann ist zumindest die Lesart von Schäuble, ja, na klar wollen wir den und der muss nämlich genau solchen Leuten wie Macron, also Frankreich, die seit Jahren jetzt die Maastricht-Ziele verfehlen, endlich mal in den Hintertreten und denen also große Sparprogramme aufdiktieren und dafür sorgen, dass das alles so eingehalten wird. Alle reden davon, den Euro damit stabiler und besser zu machen. Mir scheint persönlich jetzt, dass es relativ wenig damit zu tun hat, ob man jetzt einen europäischen Finanzminister hat oder nicht. Solange die Eurozone so konstruiert ist, wie die Eurozone konstruiert ist, funktioniert das auch nicht mit dem Finanzminister, egal ob der jetzt so ausgestattet ist oder so ausgestattet ist. Denn damit sich die Preise und die Lebensverhältnisse annähern können, braucht man, glaube ich, viel mehr Reformen auf dem Arbeitsmarkt. Man muss eine Transparenz schaffen, dass Leute aus Griechenland hier arbeiten können, wenn die Arbeit hier vorhanden ist und in Griechenland nicht. Und dass es wieder umgekehrt auch gehen kann. Also das heißt, man müsste sich eigentlich auf Esperanto einigen oder auf Englisch oder auf sonst irgendwas als Business-Sprache. Einfach um diese um dieses Lohngefälle, um dieses Inflationsgefälle, das die Eurozone immer noch prägt, einfach auszuhalten. Mir scheint, das ist also dann trotz aller Visionen ein großer Flickenteppich und dazu noch, um irgendwie das, die Sprache noch ein bisschen zu strapazieren, so eine babylonische Sprachverirrung, weil jeder irgendwas anderes denkt, wenn der eine von irgendwas redet. Und das dann noch in die Koalition zu tragen, Frau Söller, stimmt, das glaube ich wird vollkommen chaotisch. Eigentlich müsste sich doch Merkel jetzt mit Macron zusammensetzen, so wie sie sich mit Seehofer zusammengesetzt hat und gesagt haben, okay, wir beraten jetzt mal über unseren Finanzminister, wir beraten über unsere Arbeitsmarktpolitik, unsere Sozialpolitik und wir sagen mal, was wir damit wirklich meinen. Und dann gehe ich damit in die Koalitionsverhandlungen. Das geht aber nicht.
Naja, das glaube ich, das geht tatsächlich nicht. Aber das Problem ist ja auch, wir Deutschen unterstellen immer sozusagen den Franzosen, die könnten nicht ordentlich mit Geld umgehen. Oder die würden das Geld verpulvern, die würden nicht auf Haushaltsdisziplin achten. Ich sag mal, das muss ja unter Macron nicht so sein. Er hat ja gerade innenpolitisch einen Sparkurs auch angekündigt. Da muss man natürlich Signale aussenden. In Polen jetzt mal ist Macron ein rotes Tuch. Ja? Also er hat ja Polen sehr kritisiert wegen diesem Rechtsstaatlichkeit-Ding und er wird eigentlich von der polnischen Regierung ständig irgendwie als fragwürdig dargestellt. Also so viel zu dieser Vielstimmigkeit. Wir hatten ja auch am vergangenen Wochenende ein Rosenkranzgebet an den Grenzen Polens. Also da standen überall an allen Außengrenzen die Menschen haben sozusagen für die Bewahrung des Christentums und irgendwie auch gegen den Islam gebetet.
Das eine ist Szene auch, wie aus dem Comic, oder?
Ja, das ist auch Europa aktuell. Wie man das alles unter einen Hut bringen will, ist fragwürdig. Wir haben ja auch einen neuen Hotspot jetzt in Katalonien. Den haben wir eigentlich auch nicht so erwartet. Aber ohne dieses deutsch-französische Tandem geht es halt wirklich nicht. Und dann gibt es ja auch noch eine Hoffnung, wenn dann der deutsche Außenminister vielleicht mal Cem Özdemir ist, der kann ja vielleicht auch nochmal neue Dinge reinbringen. Ja?
Der muss aufpassen, dass er bei seinem Amtsbesuch in der Türkei nicht verhaftet wird. Ja, aber ich glaube, das stimmt schon, das deutsch-französische Tandem ist wichtig. Aber die, also vielleicht stellen wir es, ich meine, Macron hat ja auch gesagt, die Haushaltspolitik ist jetzt erstmal zweitrangig. Vielleicht stellen wir es auch falsch in den Vordergrund. Wie ist denn mit Außen- und Sicherheitspolitik, Frau Sosala? Wir haben eine GASP schon seit langem, also gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa und trotzdem funktioniert die nicht. Kann das tatsächlich gelingen, wenn wir sagen, wir systematisieren jetzt mal unsere Rüstungsprojekte, wir gucken jetzt nicht nur auf die nationalen Interessen, sondern wir poolen das und wir poolen unsere Truppen. Funktioniert das?
Da fand ich es ja sehr positiv, dass ausgerechnet Macron angeregt hat, da mehr zusammenzuarbeiten, in der Verteidigungspolitik sich enger abzustimmen, weil gerade Frankreich da ja häufig ausgeschert ist bisher. Nicht bei den Rüstungsprojekten, ja, die sind jetzt eh raus. Und wenn Frankreich bereit ist, zusammen mit Deutschland da enger zusammenzuarbeiten, kann das tatsächlich ein relativ erfolgreiches Tandem geben, weil natürlich in der Verteidigungspolitik weniger Staaten mitreden als in anderen Bereichen. Da gibt es ja nur wenige, die groß genug sind, um entscheidend beizutragen. Und Außenpolitik ist auch ein Feld, auf dem eine Abstimmung bei vielen Themen leichter ist als jetzt bei so befrachteten innenpolitischen Themen wie Arbeitsmarktreformen oder sowas. Also da fand ich gerade, dass dadurch, dass Macron auf dem Feld einen Vorstoß gemacht hat, sehe ich da wirklich Hoffnung, dass es diesmal ein bisschen weiter vorangehen könnte als die letzten paar Male, die wir versucht haben, eine gemeinsame Außenpolitik der EU auf die Beine zu stellen.
Herr Schröder, kann das funktionieren? Also kann das für Polen funktionieren, wenn die Deutschen und die Franzosen eine Verteidigungs- und Sicherheitspolitik organisieren?
Also der polnische Außenminister hat gerade erst mal erklärt, wir müssen uns auf jeden Fall die Amerikaner warm halten. Also er hat praktisch sozusagen die EU und die angeblich spezifische Partnerschaft zwischen Polen und Amerika, die jetzt mit dieser Panzerbrigade begründet wird, die ja seit einem halben Jahr in Polen ist, die aber, glaube ich, in Wirklichkeit eine Fiktion ist. Da bilden sich auch die Warschauer ein bisschen, glaube ich, zu viel ein. Aber der hat das sozusagen auf eine Ebene gestellt. Und da sehe ich halt dieses klare Bekenntnis zur EU, zu dem möglichen gemeinsamen Verteidigungsbündnis oder auch sogar Haushalt. Das sehe ich in Warschau momentan überhaupt nicht. Ja.
Ich vermute, das ist in Polen auch nicht der, also ist jetzt nicht Polen der einzige Fall, in dem das so ist. Ich könnte mir vorstellen, die Ungarn schauen da auch sehr skeptisch drauf, wahrscheinlich die ganzen Osterweiterungskandidaten, außer vielleicht die baltischen Staaten. Aber wie ist es denn mit dem Thema Terrorismusbekämpfung? Können wir da eine gemeinsame Identität entwickeln, dass wir sagen, das ist ein gemeinsames Ziel, an dem arbeiten wir und wir tauschen uns brav aus und es wird viel, viel besser als vorher? Und vor allen Dingen, um dann die Frage nochmal anzuschließen, ist das wirklich das, was die Leute von Europa erwarten? Also ist das, es ist schon das, was sie erwarten, aber ist das eine Vision, wo man irgendwie sagt, das ist die Verheißung, da wollen wir hin, Frau Susella?
Nein, ich fürchte, eine Vision ist das nicht, aber es ist ein Thema, das sehr, sehr viele Leute umtreibt. Die Vorstellung, dass ein Terrorist einfach dadurch, dass er das Land wechselt, seine Spuren verwischen kann, was die Attentäter von Paris ja geschafft hatten zum Teil, die ist schon sehr erschreckend. Und deswegen würde ich sagen, dass es zwar keine Vision ist, wenn man die Anti-Terror-Zusammenarbeit verbessert, dass es aber so ein Punkt ist, an dem die EU mal wirklich zeigen kann, dass sie was kann, dass sie in der Praxis zu irgendwas gut ist. Und das wäre, glaube ich, auch schon sehr hilfreich. Neben allen Visionen braucht man ja auch solche Dinge, die einfach jedem Einzelnen zeigen, na gut, da läuft tatsächlich was.
Und auch da wieder die Ostländer, Herr Schröder, wir haben keine Flüchtlinge, wir haben keine Moslems, wir haben keine Terroristen. Brauchen wir da mitmachen?
Na, ich sag mal, da finde ich, könnte man die Polen darauf festklopfen, dass sie ja sagen, wir müssen in den Ländern helfen, aus denen die Flüchtlinge kommen. Und das finde ich, das könnte eigentlich auch eine gemeinsame Aufgabe für Europa sein. Das Bekenntnis, wir müssen entwicklungspolitisch gegenüber Afrika mehr leisten, als wir bisher geleistet haben, mit dem Ziel, dass von dort nicht so viele Wirtschaftsflüchtlinge kommen. Also ich glaube, in diesem Punkt könnte man schon sehr viele Länder unter einen Hut bekommen. Und dann geht es ja auch gleich darum, die Frage, wo soll das Geld dafür herkommen? Dann geht es um den nächsten EU-Haushalt. Und dann muss man dann eben auch dann einigen Ländern, wie zum Beispiel Polen, was der größte Nettoempfänger ist, klar machen, ja, dann ist halt für euch nicht mehr so viel Geld da. Aber wir investieren das dann in unsere Sicherheit und auch in die Entwicklung des Benachbarkontinents. Ja.
Okay. Ich frage mich, was ist daran visionär? Ich meine, als unsere Großvätergeneration vom Krieg gezeichnet in die Montanunion gegangen ist und die europäische Zusammenarbeit beschlossen haben, ging es darum, dass wir Frieden für diesen Kontinent organisieren. Also, dass wir ein Bündnis schaffen, ein Verbund, der gewährleistet, dass dieser Wahnsinn des Krieges nie wieder in Europa stattfindet. Mit großer Schützenhilfe der Amerikaner, zumindest was den Westteil Europas anging. Aber das war ja eine Idee, die wirksam war und die eine Begeisterung wecken konnte. Diese Fachpunkte scheinen mir immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen kurz gegriffen. Also müsste man hingehen und sagen, wir arbeiten eigentlich an den Vereinigten Staaten von Europa, wie es zwischendurch mal hieß?
Ich denke, Macron hat das, also er wollte das Wort mit Sicherheit nicht aussprechen, weil das sehr belastet ist, im Sinne von, oh Gott, jetzt will die EU uns wirklich jede Autonomie wegnehmen. Aber ich glaube, er hat durchaus versucht mit seinem Plan, die Einigung wieder auf ein Gleis zu setzen in Richtung engere Zusammenarbeit und wieder engeres Zusammenrücken, was ja einfach notwendig ist, wenn man sieht, wie die Welt um uns herum in immer zahlreichere Krisen versinkt. Und
auch ökonomisch notwendig, könnte man argumentieren, ja.
Das auch noch. Und ich glaube, es ist keine neue Vision, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch, die alte Vision wiederzubeleben. Und die hat ja noch sehr viel Kraft. Also es gab ja nicht umsonst gerade in Deutschland sehr, sehr viele Pro-Europa, Pro-EU-Demonstrationen auch in fast allen großen Städten. Es gab eine ganz klare Bewegung in dem Sinn, wir wollen die EU wieder stärken, wir wollen dieses Auseinanderdriften, das man ja in den letzten 3-4 Jahren gesehen hat, wieder eindämmen, weil wir sie einfach brauchen und weil die Vision eben nicht überholt ist. Ich glaube, es kommt darauf an, die Vision wieder neu zu beleben und nicht sie durch eine, sie völlig neu zu erfinden.
Tut mir leid, Herr Schröder, ich muss Sie noch mal nach Osteuropa fragen. Sie sind nun mal Polen-Korrespondent. Ist diese Vision auch in den osteuropäischen Ländern etwas, woran man glauben mag? Also Sie haben eben die besondere Beziehung der Polen zu den Amerikanern erwähnt. Ich habe immer den Eindruck, die verlassen sich im Zweifel immer noch auf die Amerikaner und weniger auf die Europäer. Und die Europäer, also dass man mit denen zusammen ist, das gehört irgendwie auch dazu. Aber das Bündnis mit den Vereinigten Staaten ist denen deutlich wichtiger. Und wenn es darum geht, sich gegen die mögliche russische Bedrohung zu rüsten, werden die doch einen Teufel tun und Deutschland und Frankreich vertrauen, oder?
Na, ich würde sagen, dass sie beides auf eine Stufe ungefähr stellen. Also, dass das eine wichtiger ist als das andere, würde ich nicht sagen. Aber sie versuchen sich eben auch aufgrund ihrer historischen Erfahrung immer so die Amerikaner als irgendwie spezielle Bündnispartner zu halten. Natürlich spielt dieser Aspekt Sicherheit gegenüber Russland eine große Rolle. Und wenn wir jetzt nochmal auf unsere Vision zurückkommen, die Europäer haben es tatsächlich geschafft, Frieden zwischen mehr als 20 Staaten zu schaffen. Warum können wir uns denn nicht vornehmen, wir exportieren jetzt dieses Gut Frieden weiter in die Welt, in unsere umliegenden Regionen? Dann könnte man natürlich sagen, das ist illusorisch, da sind nicht viele Leute bereit, dafür Geld dafür auszugeben. Aber wenn man jetzt mal ganz konkret auch die Sache hat, wo kommen Terroristen her oder auch fundamentalistische Ideen, oder wo kommen die Wirtschaftsflüchtlinge her, dann muss man doch irgendwie was dagegen unternehmen. Und wenn man für den Schutz der Außengrenzen ist, dann muss man dafür sorgen, dass jenseits der Außengrenzen stabilere Verhältnisse herrschen. Und da, ich meine, über diesen Punkt könnte man, glaube ich, auch die Osteuropäer mit ins Boot holen. Man muss sie dann eben einfach auch als gleichwertige Partner betrachten und aber eben auch in die Pflicht nehmen.
Es geht Ihnen nicht um eine Erweiterung der EU, also das, damit ich es nicht falsch verstehe. Es geht Ihnen nicht um eine Erweiterung der EU, oder?
Nein, es geht mir nicht um die Erweiterung der EU. Es geht darum, ich meine, scheint doch jetzt irgendwo immer mehr zum Konsens zu werden, wir müssen die Außengrenzen gemeinsam sichern. Das ist ja nun auch von Italien bis Griechenland und überall hin irgendwo eigentlich ein Konsens. Aber um das zu erreichen, muss man doch was tun, damit die Menschen, die jetzt hier zu uns flüchten, auch woanders eine Perspektive haben. Und das kostet nun mal Geld.
Und dieses Geld könnte von den Europäern...
Ja, aber
naja, gut,
ich könnte mir vorstellen, dass man sowas... dass man auch außenpolitisch könnte man, glaube ich, mit klugen Dingen bei den Mittel- und Osteuropäern eine ganze Menge erreichen, ja.
Okay, ich glaube, das ist ein Thema, das uns auch die nächsten 4 Jahre mindestens noch beschäftigen wird. Kommen wir zum Thekenthema. Wer fängt an? Herr Schröder. Herr Schröder fängt an.
Ich fange an. Ich wollte was erzählen, was ich tatsächlich in der Theke erlebt habe vor ein paar Tagen. Und es hat auch wieder was mit Polen zu tun. Es waren nämlich polnische Bauunternehmer hier in Frankfurt-Oder zu Besuch. Die haben sich eigentlich dafür interessiert, für das duale Ausbildungssystem, was es in Polen halt noch nicht so gibt. Also die Lehrlingsausbildung, die viel Praktika enthält. Und dann saß man am Abend tatsächlich noch mal in der Theke zusammen und dann kam so ganz vorsichtig von den polnischen Gästen die Frage an mich, was ich denn von der polnischen Regierung halte. Dann habe ich ein bisschen was gesagt, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und plötzlich sprach es aus ihnen heraus und da haben sie wirklich einhellig ihre Regierung kritisiert und dass ihnen das peinlich ist, wie die auch gegenüber Deutschland auftritt mit diesen Reparationsforderungen und wie und was. Und da habe ich auf der einen Seite mir gedacht, Mensch, ist ja eigentlich ziemlich traurig, wie die über ihre eigene Regierung sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch doch ein riesiger Vertrauensbeweis. Ich sitze da als Deutscher am Tisch und die schütten mir sozusagen ihr Herz aus. Und da habe ich irgendwie so gedacht, eigentlich haben wir doch in den vergangenen Jahren eine ganze Menge erreicht, wenn so eine Situation zustande kommt. Denn vor ein paar Jahren wäre so ein offenes Gespräch noch nicht möglich gewesen.
Absolut, vor allen Dingen, wenn man irgendwie denkt, dass man hört, dass alle Leute dort immer weiter gleichgeschaltet werden. Also es gab ja jetzt, glaube ich, gerade die Absetzung von dieser Frau, die das Kulturforum oder das Filmforum geleitet hat, weil sie angeblich die polnischen Werte nicht nach draußen transportiert hat, weil sie es gewagt hat, die Kulturpolitik der PiS zu diskreditieren oder zu kritisieren überhaupt nur. Ja, mein großartiges Thekenerlebnis. Frau Susada.
Mein Thekenthema heißt kurz gefasst Huh! Oder anders gesagt, das isländische Fußballwunder. Es ist ja eigentlich unglaublich, Niederlande und Chile fahren nicht zur WM, aber Island wird nächstes Jahr in Russland mitspielen.
Hopp, hopp.
Und das Interessante daran ist, dass wir, ich meine, wir kennen ja alle Island von der Europameisterschaft, wir haben mitgefiebert, aber so im Stillen haben sich ja wahrscheinlich nicht nur ich mir gedacht, naja, es ist so ein One-Hit-Wonder und mal sehen, was aus denen wird. Und jetzt haben die sich tatsächlich für die WM qualifiziert, das mit Abstand kleinste Land, das das jemals geschafft hat, 330.000 Einwohner. Und haben damit bewiesen, sie sind kein One-Hit-Wunder, sondern sie haben etwas auf die Beine gestellt, was man einfach nur bewundern kann. Und ich habe mir das mal, also ich habe deswegen, weil ich das so faszinierend finde, habe ich mich da mal eingelesen und habe festgestellt, dass die isländischen, der isländische Fußballverband tatsächlich vieles richtig gemacht hat und dass man daraus eine Menge lernen kann, auch wenn man nicht Fußball spielt. Und dass man übrigens zum Beispiel auch für Europa daraus eine Menge, für die Europapolitik eine Menge lernen könnte. Das eine ist nämlich, man braucht eine große Vision und ganz, ganz viele langweilige, kleine Schritte, ganz viel akribische, unbemerkte, unaufgeregte Basisarbeit, um die Vision dann tatsächlich umzusetzen. Das klingt selbstverständlich, aber ich glaube, das ist was, was viele Visionäre einfach vernachlässigen. Und das andere ist, man braucht einen fantastischen Teamgeist und aber trotzdem noch ganz realistisch Fleiß und Arbeit, die man da reinstecken muss, weil eines alleine reicht nicht. Also Vision und Teamgeist, toll, das ist auch immer das, was man nach außen sieht. Und was man nach außen aber weniger sieht, ist das, was dahinter steckt. Die haben jahrelang, also seit 15 Jahren eigentlich das vorbereitet, das, was da jetzt passiert oder was auch bei der Europameisterschaft passiert ist. Sie haben damit angefangen, dass sie ihre ganzen vielen kleinen Trainer, die irgendwelche Amateurmannschaften, ich meine, Island hat ja fast nur Amateurmannschaften, dass die Trainer eine relativ gute Aufwandsentschädigung bekommen, dass sie an sehr vielen UEFA-Seminaren teilgenommen haben. Island hat zum Beispiel die höchste Pro-Kopf-Dichte an UEFA-lizenzierten Fußballtrainern. Das ist jetzt gut, bei der Einwohnerzahl ist das wahrscheinlich nicht so schwer zu erreichen.
Fünf.
Aber es ist auf jeden Fall, nein, aber es ist schon mal, es zeigt, das muss man auch erst mal machen. Also das ist ja für die Leute auch ein gewisser Aufwand. Sie haben Fußballhallen gebaut mit damals, als es eben gut lief durch die vor der Finanzkrise. Die Fußballhallen stehen immer noch, da wird immer noch trainiert. Und sie haben es geschafft, ihre Bodenständigkeit und ihre Enge und die Tatsache, dass jeder jeden kennt, in eine Stärke zu verwandeln. Und das ist neben der Sache mit der Vision und der vielen Arbeit, die es braucht, ist das auch etwas, was man daraus lernen kann, dass man nämlich etwas, was ein Nachteil sein könnte, dass Island so eng ist und so wahnsinnig wenige Einwohner hat und eigentlich überhaupt nicht die Ressourcen, um ein Weltklasse-Fußballteam auf die Beine zu stellen, dass sie daraus eine Stärke machen. Ja. Das
sehr
wäre
gut.
Mein Thekenthema.
Sehr gut. Weltklasse-Fußballteam ist das Stichwort für mich. An dieser Stelle sei es mir erlaubt, mein herzliches Mitleid an die holländischen Nachbarn. Das tut mir schrecklich leid.
Schlimm. Wenn wir das nur glauben könnten.
Zum zweiten Mal hintereinander. Oh, mi. Okay, mein Thekenthema. Mein Thekenthema ist, dass ich nächste Woche, wenn ich zur Arbeit komme, wahrscheinlich in einem Batman-Kostüm hier auftauchen werde. Weil nächste Woche ist ziemlich viel langweiliger Kram zu erledigen und Dinge, die ich nicht gerne tue. Und nun gibt es eine Studie, die ist durchgeführt worden an 200 Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren. Und ich bin ein Kind im erwachsenen Körper, so kann man das sehen. Denen hat es tatsächlich geholfen, wenn sie sich in Superheldenkostümen verkleidet haben, dass sie Dinge, von denen sie abgelenkt werden, besser lösen konnten als vorher. Also die mussten dabei sagen, bin ich ein guter Aufgabenlöser? Dann sind sie alleingestellt, Guido Bosum, vor dieser Aufgabe und denkt sich, boah, ich habe keinen Bock, ich mache das nicht. Ich gucke lieber, was bei Facebook läuft oder sonst irgendwie. Die zweite Frage, die sie sich stellen sollten, und das gab dann schon wieder bessere Ergebnisse, ist, sie sagten, ist Guido Bosem ein guter Aufgabenlöser? Dann müsste man versetzen, die sich also innerlich in das Fremdbild, was möglicherweise andere Leute, bei denen es mir gelingt, vorzutäuschen, ich sei besser, als ich eigentlich denke, dass ich bin. Ich versetze mich also in eine Fremdperspektive und denke, erwarten diese Leute, dass ich diese Aufgabe löse, und tatsächlich mit dieser Motivation gelingt es mir besser. Aber der absolute Clou war, dass man den kleinen Kids dann Batman-Kostüme gegeben hat und sie sollten sich die Frage stellen, ist Batman ein guter Aufgabenlöser? Die Antwort ist natürlich auf jeden Fall ja. Und weil Batman so ein guter Aufgabenlöser ist und die Kinder die Identität von Batman angenommen haben aufgrund der Verkleidung, ist es ihnen gelungen, sehr viel konzentrierter und sehr viel schneller und besser diese Aufgaben zu lösen, die sie eigentlich nicht lösen wollen. Wenn man das Ganze jetzt mal überträgt und sagt, in Wirklichkeit sind wir alle ein bisschen Kinder, könnte man sich ganz gut vorstellen, dass auch so ein paar andere Leute ein paar Kostüme anziehen sollten. Also Donald Trump beispielsweise als Hulk.
Ich glaube, der hält sich schon für Batman, ja.
Angela Merkel als Wonder Woman. Martin Schulz als Silver Surfer. Wer fällt uns noch ein? Macron ist Superman. Superman. Nein, ja, super, da sind wir eindeutig. Einig. Macron ist Superman. Der braucht da noch so eine kleine Locke vorne. Also, wer immer in seinem Job super, super Leistungen hinlegen möchte, sollte nächste Woche, so wie ich mir das überlege, in einem Kostüm auftauchen. Egal, was der Chef sagt, egal, was die Kollegen sagen, man muss sich nur die Frage stellen, ist Superman, Batman, Wonder Woman oder wer auch immer ein guter Aufgabenlöser? Und die Antwort ist auf jeden Fall ja.
Vielleicht geht hilfsweise auch das Hermine-Kostüm. Also ich stelle mir vor, ja, Hermine ist auch eine ausgezeichnete Aufgabenlöserin.
Absolut und bestens vorbereitet.
Ja, okay, die Kleiderwahl für nächste Woche ist abgeschlossen.
Sehr gut. Herr Schröder, Harry Potter?
Kostüm?
Ja. Ist ja auch Halloween jetzt demnächst, ne? Da kann man sich das ja überlegen.
Puh, ich weiß jetzt gar nicht. Pantau vielleicht oder so.
Sehr gut.
Dass man ab und zu noch was finden kann.
Dann brauchen Sie noch diesen Bowler-Hat. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie unseren Link auf Facebook, heben Sie uns auf Twitter hervor. Das hilft uns weiter. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.